Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu unserer heutigen Folge. Ganz viel Alice, ganz viel Stimmung, ganz viel Derby-Sieg, was uns natürlich rettet aus unserer Niederlagenserie. Wir freuen uns sehr über das letzte Spiel gegen Frankfurt und den Heimsieg gegen die Löwen. Das wird heute Thema sein, genauso wie die generelle Performance unserer Adler gerade und das Restprogramm bis zum Deutschland-Cup, bis zur Pause, was da noch alles bei uns ansteht, sowie natürlich auch die Nominierung für den Deutschland-Cup selbst. Welche Jungs werden da auftreten? Welche Jungs wird Harry Kreis da nominieren? Wir werfen einen Blick auf die Liga und sprechen am Ende auch nochmal über dieses spannende Konzept, dass Herren- und Damenmannschaft beim Deutschlandcup dieses Mal gleichzeitig spielen. Lehnt euch zurück und dann gibt's jetzt wieder eine gute halbe Stunde Eishockeywissen von Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Viel Spaß!
Zahlen, Daten, Fakten, Anti. 2 Spiele Sperre für Straubings, Cody Lampel. 3 Spiele für Münchens, Jonathan Blum. Der härteste gehaltene Schuss in der Liga mit 164,56 km/h ist Leon Hungeregger und 6 Siege in Folge für die Fishtowns aus Bremerhaven. Erstmal guten Morgen, Mahlzeit. Was hast du für Zahlen für mich heute?
Ich habe die Bierpreise aus Hannover gerade. Ich bin nämlich gerade in Hannover momentan. Mehr kann ich nicht bieten. Nee, eine Sache kann ich auch bieten. 3 Niederlagen, Serie durchbrochen. Die Adler können wieder gewinnen und ausgerechnet das Derby. Aber wir werden darüber im ersten Drittel sprechen. Im Warm-up habe ich jetzt nur mal gesagt, da bereiten wir uns drauf vor. Du wolltest Zahlen und Fakten.
Richtig, und wenn du sagst, du kannst den Bierpreis aus Hannover liefern, dann kann ich mal hier in München in die Karte gucken. Ich habe hier mein Mikrofon auf dem Reisekoffer stehen. Ich bin schon in München angekommen, mache morgen die DEL-Konferenz. Da gibt es 7 Spiele. Das ist ja geil, wenn so Spiele unter der Woche sind und es keinen Donnerstag gibt, dann scheppert es in der Konferenz mal so richtig. Aber wir freuen uns auch aufs Wochenende, Anti, weil wir beide sind uns eigentlich, morgen kommt der Kader der Nationalmannschaft für den Deutschlandcup raus. Glaubst du, es wird Überraschungen geben? Glaubst du, es wird was geben, wo man sagt, oh wow, damit hätte ich nicht gerechnet, weder im positiven Sinne, dass jemand dabei ist oder vielleicht auch im negativen Sinne, dass du jemand erwartest, der nicht nach Landshut anreisen wird?
Also wir hatten ja schon mal drüber spekuliert vor längerem, wie man das angehen wird. Und ich glaube, dass Trainer Harry Kreis es so angehen wird, dass er eben ein relativ junges Team nimmt. Leute, die eine Perspektive haben, in der Nationalmannschaft zu spielen, um die zu testen und dann den einen oder anderen aus dem Weltmeisterteam nimmt. Also ich glaube, das ist eine relativ junge Mannschaft, eine Mischung aus jungen, arrivierten Nationalspielern, sprich Leute, die schon bei Weltmeisterschaften mitgespielt haben, aber trotzdem relativ jung sind. Weil auf der anderen Seite, weißt du, einen Matthias Plachter musst du dir nicht unbedingt angucken, Marcel Nöbels musst du dir nicht unbedingt angucken als Harry Kreis. Und deswegen glaube ich, dass er da lieber dann eben jüngere Spieler nimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Alexander Ehl zum Beispiel, der bei der Vize-Weltmeistermannschaft mit dabei ist, dass der bei der Mannschaft dabei ist und dann zum Beispiel, nämlich picke ich mir jetzt einfach nur mal so raus und dann, wie gesagt, so Jungs, wahrscheinlich, ich spekuliere jetzt einfach mal, auch einer, der neu in die Liga gekommen ist, wie Lukas Kelble möglicherweise, ja, von Bremerhaven, dass der kommt. Vielleicht ein Tobias Fohler aus der Schweiz, der es gerade und gerade auch nicht in die Weltmeistermannschaft geschafft hat, dass solche Jungs dann nochmal die Chance bekommen. Lukas Kelble, der ein bisschen unterm Radar geflogen ist, weil er da in Nordamerika war, auf der Universität, der ist jetzt in Bremerhaven, der könnte jetzt auch noch kommen. Also das sind so meine Spekulationen. Das heißt also, du hast wirklich Jungs, die eine gute Perspektive haben und die Alteingesessenen, die du sowieso kennst, denen gönnst du eine Pause. Das ist meine Vermutung.
Da gehe ich vollkommen mit dir mit. Ich gehe auch stark davon aus, Matthias Plachter performt ja unglaublich in der Liga, aber da gebe ich dir recht, den brauchst du dir als Harold Kreis nicht angucken, genauso wie ein Marcel Nöbels, der wieder sensationell spielt. Zuletzt sein Hattrick im Heimspiel gegen Schwenningen, das sind Personalien, die musst du nicht sehen, genauso wie auch einen Matthias Niederberger im Tor nicht. Da freue ich mich immer, dass Harold Kreis junge Goalies einlädt, denen die internationale Chance gibt. Also wir beide sind sehr gespannt und du hast mir ja doch eine Zahl zugehört geworfen im Warm-up, und zwar 3 Niederlagen in Serie. Die Serie ist beendet. Wir gehen mal in die Drittelpause, bevor uns die Zahlen um die Ohren fliegen, und sprechen gleich mal über die aktuelle Situation bei den Adler Mannheim.
Ja, da gewinnen wir das Bulli mal Richtung Frankfurt zunächst mal, Ulle. Es war ein gutes Derby, fand ich. Es war ein intensiv geführtes Spiel, was auch lange Zeit offen war. Und das hat mir gefallen. Also mir gefällt es immer gut, auch aus Adlersicht auch. Ich habe die Adlerbrille auf, versuche natürlich in meiner Bewertung die Adlerbrille abzusetzen. Aber auch wenn ich die Adlerbrille aufhabe, muss ich ganz klar sagen, ich mag es, wenn es enge, spannende Spiele sind. Und das Derby war einfach so. Und im Vorfeld hatten alle gesagt, Mensch, ja, man muss aus der Mini-Krise, aus diesem Tief rauskommen. Und da kommt ein Derby wirklich recht, weil du wirst gefordert werden, du musst alles in die Waagschale werfen gegen die Frankfurter, die ein gutes Team dieses Jahr haben. Und das haben die Adler gemacht. Und das hilft dir natürlich viel mehr aus der Krise raus, als wenn du dann zu Hause gegen Iserlohn dich irgendwie zu 2 Punkten wirkst. Ja?
Aber Andi, war jetzt dieser Sieg gegen Frankfurt, war das jetzt so der Rettungsanker? Weil wenn du dir die 3 Niederlagen zuvor anguckst, das war Düsseldorf, Augsburg, Iserlohn. Tabellarisch ist das der letzte, der vorletzte, also 14-13 und Augsburg auf 11. Wenn dir 3 solche Spiele vor der Brust stehen, da sagst du doch eigentlich, da müssen wir, und ich bleibe jetzt bei dem Wort müssen, da müssen wir eigentlich 9 Punkte holen. Die Adler haben einen geholt.
Das ist viel zu wenig, das ist überhaupt keine Frage. Ganz kurz, ich sehe dich nämlich, Ulle, du sitzt in einer Hotellobby und man hört hinten dran ein kleines bisschen Musik. Also wer sich wundert, es ist nicht so, dass Ulle sich da eine Sängerin bestellt hat, die ihm dann zusingt sondern es ist tatsächlich so, dass da ein bisschen Radio im Hintergrund läuft. Deswegen nur für die Leute, dass es hören, wenn sie da so ein bisschen Hintergrundgeräusche hören, dass es eben deswegen ist. Ulle macht ja die Konferenz in München bei Magenta. Ja, genau. Also nochmal, um aufs Thema zurückzukommen. 1 Punkt ist deutlich zu wenig. Ich habe eine gute Erklärung, warum es so gelaufen ist. Also, die Adler, Bemühen kann man der Mannschaft nicht absprechen. Es ist einfach nichts zusammengelaufen. Das hat mehrere Gründe. Das hat ja nicht immer diesen einen einzigen Grund, warum es nicht läuft. Es sei denn, eine Mannschaft schafft es nicht, sich zu motivieren. Dann kann man sagen, okay, die waren einfach nicht bei 100%. Aber so war es nicht. Die Adler wollten, und das hat man auch gesehen. Aber ich bleibe dabei, dass die Champions League sehr, sehr viele Körner kostet. Guck dir gerade Ingolstadt an, wo die sind. Die sind momentan Zehnter, haben jetzt auch so eine aufsteigende Tendenz. München hat eine aufsteigende Tendenz und die waren vorher auch eben in der Champions League gewesen oder sind nach wie vor, aber haben da Spiele gehabt, Reisereien gehabt. Und das ist wirklich kräftezehrend. Das ist nun mal so. Also du bist ein bisschen platt, hast einige Schlüsselspieler, die verletzt sind, die dann auch nicht Entlastung schaffen können. Das heißt, die Big Guys haben noch mehr Eiszeit. Die jungen Spieler, auf die kannst du die ganze Eiszeit nicht aufladen. Du kannst ihnen nicht zu viel geben, sonst brechen sie unter der Last der Verantwortung zusammen. Das ist bei vielen Spielern so. Es sei denn, du bist ein Moritz Seider, es sei denn, du bist ein Tim Stützle. Und selbst bei denen hat man das nicht immer dann wirklich auch zu viel dann gemacht. Da spricht man vom Verheizen, sage ich mal, mental zumindest, würde man die möglicherweise dann überfordern. Und das ist das eine. Und dann spielt man auch ein System, was relativ offensiv ist. Du pinchst mit beiden Verteidigern, gehst also bis in die Ecke des Gegners mit den Verteidigern und hast da dann sehr, sehr viel Laufarbeit zu verrichten. Und wenn du dann müde bist, und dann bist du dadurch natürlich konteranfällig, weil das muss natürlich schnell zugemacht werden, die Lücke, wenn die Verteidiger nach vorne gehen, das wird auch gemacht. Aber wenn dir da diese Millisekunden fehlen, durch die Müdigkeit, durch die mentale Müdigkeit, dann kriegst du Konter. Und da waren die Adler unfassbar anfällig mit Kontern. Und sie haben es nicht geschafft, simpel genug zu spielen. Sprich, also einfaches Eishockey, einen schnellen Pass zu spielen. Dann versucht man hier noch extra was Schönes zu machen, verliert die Scheibe, sogenannte Turnover, Scheibenverlust in der Vorwärtsbewegung, wieder ein Konter. Also da waren die Adler sehr, sehr anfällig und die gegnerischen Mannschaften, was alle können, sich mit 5 Mann vors Tor stellen und da verteidigen, kompakt stehen und da dann eben daraus dann auch eben Konter zu fahren und da auch genug Qualität zu haben. Das wissen wir, dass die genug Qualität haben, alle Mannschaften, 2, 3 Spieler, die Konter fahren können und eben auch dann da gefährlich werden können. Also die Adler haben fast alle Tore aus Kontersituationen oder Scheibenverlusten bekommen.
Sehr gut, Antti, da merkt man, dass du bei der Presse arbeitest, dass du redaktionell sehr, sehr gut bist. So kann man ein Spiel gut analysieren, beziehungsweise danach schreiben, nachlesen, aus deinem Mund zuhören. Für mich war sehr, sehr auffällig bei den drei Niederlagen, dass es 15 Gegentreffer waren. Also das ist dann eben, dass der Fokus nicht unbedingt auf der Defensive lag. 15 durch 3, Antti, ist ein Schnitt von 5 Gegentore pro Spiel, das ist eindeutig zu viel. Jetzt hast du es geschafft, die Löwen Frankfurt zu Hause niederzuringen mit 3-2. Das war sehr, sehr wichtig. Und für mich vorausschauend jetzt auf den nächsten Spieltag, die Adler in Düsseldorf, das ist da, wo du auch die Niederlagenserie von 3 Spielen begonnen hattest. Also du siehst jetzt die DEG sehr, sehr schnell wieder gleicher Standort, gleiches Stadion in Düsseldorf. Das ist so ein Moment, wo du als Spieler dann da reinkommst und weißt, oh, da habe ich am 22.10. erst gespielt. Ich suche mir bewusst einen anderen Platz aus, weil wir dort verloren haben. Und du versuchst es komplett anders anzugehen. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also manchmal bin ich ja nicht deiner Meinung, weil ich sage, okay, das muss in der Kabine aber anders funktionieren oder anders kommuniziert werden. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn du sagst, dass die CHL viele Körner, viel Kraft kostet. Vor 1-2 Folgen warst du ja auch noch auswärts gesessen im Ausland und hast gesagt, dass für ein Spiel 3 Tage Reise angesetzt waren. Das ist einfach was, wo du die ein oder andere Stunde Schlaf pro Nacht irgendwo liegen lässt und es fehlt dir letztendlich an Regeneration. Ich gebe dir auch recht, dass die verletzten Jungs, dass dir die unglaublich fehlen. Aber ich unterstreiche trotzdem nochmal, Antti, dass du gegen den Letzten, den Vorletzten und den Viertletzten aus der Tabelle gespielt hast. Und wenn 9 Punkte auf dem Tisch liegen, du nur einen holst, ist es für eine Top-Mannschaft aus meiner Sicht zu wenig. Ich sage aber auch, du musst eine Top-Mannschaft sein, wenn es hinten rausgeht. Dann musst du dein bestes Eishockey spielen. Deswegen kannst du so eine Phase mal haben. Und ich denke nicht, dass man in Mannheim jetzt jammern muss, wenn man sagt, man ist aktuell Vierter und hat 5 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, die Eisbären Berlin, die aktuell für mich das beste Eishockey der Liga spielen. Gefolgt von Bremerhaven. Ich hatte es gesagt, die haben 6 Siege in Folge. Die sind aber punktgleich mit den Adler Mannheim. Also die haben ebenfalls 30 Punkte. Ich gehe mal die Tabelle ganz weit runter. Wir gucken gleich mal in die zweite Liga. auf die Lage der Liga. So dramatisch ist es noch nicht. Die einzigen, die für mich da so ein bisschen abfallen aktuell, sind die Iserlohn Roosters, weil die ein Torverhältnis von minus 40 haben, Antti. Minus 40. Wahnsinn. Also was für ein Offensivfeuerwerk musst du die restliche Saison jetzt noch abfeuern, um da wieder ins Plus zu kommen. Aber da wir jetzt über die Adler sprechen, ich würde da keinen schwarzen Teufel an die Wand malen oder das irgendwie schlecht reden. Das war jetzt eine Phase, wo du wirklich sagen musst intern, hey Boys, das waren 3 Spiele, das geht überhaupt nicht. Das sind viel zu viele Gegentore. Und Antti, du hast mir in der Vorbesprechung auch zugerufen, back to the basics, da wollen die Adler wieder hin. Jetzt sage ich dir mal ganz kurz, was ich darunter verstehe und dann kannst du mir mal auch deine Einschätzung dazu geben. Also back to the basics als Eishockeyspieler ist, dass du dein Spiel wie eine Pyramide aufbaust. Also dein Fundament wird hinten gegossen. Weil wenn du Denken hast und sagst, du willst oben die Spitze bauen, aber du hast kein Fundament gegossen, dann kommst du da nicht hin. Und dein Fundament ist die Defensive. Das heißt, erstmal hinten gucken, dass du vielleicht erstmal gar keins oder 1-2 Gegentore pro Spiel bekommst, dann hast du selbst die Möglichkeit, Spiele zu gewinnen. Dann gibst du dir selber die Möglichkeit, Spiele zu gewinnen. Und back to the basics heißt, 2 Kämpfe annehmen, 2 Kämpfe spielen, 2 Kämpfe gewinnen. Das ganze Spiel besteht aus 2 Kämpfen. Und dann gibt's immer im Eishockey 2 ganz, ganz kritische Punkte. Das ist einmal die defensive blaue Linie und einmal die offensive blaue Linie. Und im Eishockey sagt man, der Puck muss immer aus dem eigenen Drittel raus und zwar bevor die Spieler abhauen. Es können nicht sein, dass 2 Mann sich vorne anbieten und die Scheibe noch im eigenen Drittel ist. Also der Puck immer aus dem eigenen Drittel raus und in der Vorwärtsbewegung den Puck nie an der gegnerischen blauen Linie verlieren. Also die Scheibe geht immer tief. Entweder du führst sie am Schläger rein oder du spielst sie tief. Und da waren zuletzt einfach ein paar Situationen bei den Adlern, wo in der Offensivbewegung Scheibenverluste waren. Genau. Und dann spricht man wirklich vom Back to the Basics, auch im Zweikampfverhalten. Entweder ich habe den Gegner, das heißt, ich spiele seinen Körper, oder ich gewinne den Puck. Aber wenn du auf den Puck spekulierst und der an dir vorbeigeht, ist Puck an dir vorbei und Mann an dir vorbei. Und das sind im Eishockey, so mal grob erklärt, Back to the Basics, einfach die Sachen, 2 Kämpfe annehmen, defensive Zone nicht vernachlässigen, Scheibe raus, Scheibe tief.
und keine großen Cyclings in der Ecke beim Gegner, sondern alles muss sich Richtung Tor zentrieren. Sprich, der Erste, der reinkommt mit der Scheibe, soll schießen, damit es Nachschüsse geben kann und so weiter. Also, dass man da keine besonders tollen Aktionen versucht. Und da haben die Adler Probleme oder Spitzenmannschaften mit so viel Qualität. Die haben oftmals Probleme, zu den Basics zurückzukommen, weil sie schon so lange kein Basic-Eishockey mehr spielen mussten. Und das ist so ein bisschen das Dilemma bei den Adlern gewesen in den Spielen. Aber das ist genau perfekt, wirklich auf den Punkt gebracht von dir, Ulle. Genauso wollten sie es machen, aber haben es nicht umsetzen können in den Spielen bisher. Und ich finde, gegen Frankfurt haben sie es ganz gut umsetzen können, weil auch da wollten sie back to the basics gehen und intensives Eishockey spielen. Und intensives Eishockey mit Fokus auf Zweikämpfe kannst du ja nur machen, wenn du auch bereit bist, als Erster an die Bande zu gehen, wenn die Scheibe dort ist. Also nicht Angst haben, sagen, der Gegner soll mal oder so, sondern dass du wirklich auch den Mut hast, die Eier hast, dahin zu gehen, wo es weh tut, vors Tor zu gehen und so weiter. Also von daher, Wolf hat das gut gemacht gegen Frankfurt, ist immer wieder vors Tor gegangen, hat da immer wieder Kanata beschäftigt. Also da waren schon sehr gute Elemente dabei. Und dann muss man auch sagen, die Adler haben auch ein bisschen den Faden verloren zwischendurch im Spiel, im zweiten Drittel. Aber im letzten Drittel haben sie es dann wieder gezeigt, dass sie Charakter haben und dass sie einfach auch wieder dann reinkommen können. Eine bittere Neuigkeit gibt's ja. Wir wählen ja oder lassen ja wieder den Spieler des Monats wählen. Und da wird jetzt demnächst veröffentlicht. Du hast einen gepickt, ich habe einen gepickt und Basti Schwele von Magenta hat einen gepickt. Und den du gepickt hast, kann man vielleicht schon verraten, Chris Bennett hat sich verletzt. Wie schwer, das wissen wir nicht. Aber das ist natürlich wieder sowas. Du hast wieder jemanden, der gut in Fahrt gekommen ist, letzten Monat sehr, sehr stark performt hat. Und dann ist er wieder verletzt. Also ich hoffe, dass es wirklich nur kurz ist. Die Deutschland-Cup-Pause kommt bei den Adlern gerade recht, muss ich wirklich sagen. Also da können die Jungs wirklich mal so die Wehwehchen auskurieren und einfach mal kurz die Beine baumeln lassen. Irgendwo hoffentlich irgendwo an einem Pool, wo es warm ist für 4-5 Tage.
Ja, und weil ich mich ja heute schon das ganze Thema, die ganze Folge über mit ein paar Zahlen beschäftige, wenn man mal die Statistik nimmt aus dem Frankfurt-Spiel, aus dem unglaublich wichtigen Sieg, weil Heimniederlage Frankfurt hätte unfassbar wehgetan und es wäre auch die vierte Niederlage in Folge gewesen. Du hast ein Torschussverhältnis von 29 zu 27, also die Adler minimal die Nasenspitze nach vorne und du warst eigentlich in allen Statistiken, warst du ein bisschen... Ja, gleich auf. Die Adler ein paar mehr Bullies gewonnen in 37 zu 29. Aber dann ganz entscheidend für mich, die Adler nehmen eine einzige Strafzeit im Spiel, die Löwen Frankfurt nehmen zwei. Und das ist auch was back to the basics. Das heißt, diszipliniertes Eishockey spielen. Und aus den zwei Situationen, die sich für die Adler geboten haben, die sie Powerplay spielen durften, haben sie einmal Kapital geschlagen. Und das ist dann in ganz, ganz engen Spielen, wie das ja auch eins vom Ergebnis her war und so wie sich die Statistiken und die Zahlen auch lesen lassen, das, was halt dann den Unterschied gemacht hat. Da waren die Adler diszipliniert und haben dann kalt schneuzig zugeschlagen. Und deswegen bleiben die drei Punkte hier. Aber wenn du jetzt auch schon von der Deutschland-Cup-Pause sprichst, Anti, wir werden im letzten Drittel ein bisschen über die Nationalmannschaft sprechen, über die Gegner und auch darüber, dass zum ersten Mal parallel mit den Damen gespielt wird. Ich bin mir ziemlich sicher, Anti, die Adler wollen noch ein paar Punkte holen in den verbleibenden Spielen bis zur Deutschland-Cup-Pause. Jetzt erstmal angefangen in Düsseldorf und dann kommt Straubing. Das ist kein einfaches Wochenende, oder?
Nee, definitiv nicht, weil du stehst so in Düsseldorf unter Druck, da gehst du nicht so mit der Leichtigkeit hin. Mensch, gucken wir mal einfach auf die Tabelle, schauen, ah, da stehen wir auf dem vierten Platz und die sind Vorletzter. Nee, so kannst du es nicht angehen, sondern du musst da wirklich konzentriert hingehen mit Basic Eishockey weiter, weil du musst natürlich auch, das Basic Eishockey ist natürlich auch von der Laufintensität ein kleines bisschen überschaubarer, als wenn du die ganze Zeit mit zwei Mann vorcheckst, deine Verteidiger sich die ganze Zeit mit in den Angriff einschalten, sondern wenn du dann ganz kleines bisschen defensiver stehst, stabiler stehst, Und da, so musst du es angehen. Du musst kein schönes Spiel, es muss keine Mona Lisa sein, wie Holzi mal gesagt hat. Holzi hat mal gesagt, das war jetzt keine Mona Lisa, aber wir haben die 3 Punkte. Das war, glaube ich, in Košice so. Und es muss nicht immer eine Mona Lisa sein. Es kann auch mal ein hässliches Gemälde sein, was halt einfach dann irgendwo...
Was Antisoramis früher im Kindergarten gemalt hat.
So, ganz genau. So, was man nie ausstellen konnte.
Du hast jetzt die DEG und dann, du hast gesagt, ja, die sind Vorletzter, aber dann kommt eine Truppe in die SAP Arena am Sonntag, die steht aktuell im Platz vor dir, spielen auch sehr, sehr gutes Eishockey. Also ich freue mich aufs kommende Wochenende, vor allem aus Adlersicht, weil du da echt Boden gut machen kannst. Und ich gehe voll mit dir, Anti. Ich habe es ganz, ganz oft gespürt, ganz oft miterlebt. Man will sich in diese Deutschland-Cup-Pause retten. Man möchte da wie mit so einem Hechtsprung über die Ziellinie und gucken, du spielst Sonntag zu Hause. Und ich weiß auch, Jungs planen dann vielleicht ein paar Tage wegzufahren, ein paar Tage abzustalten. Und aber nochmal voller Fokus auf dieses Wochenende und was die anderen Teams so vorhaben, wie die zuletzt performt haben und wen die noch so vor der Deutschland-Cup-Pause vor der Brust haben, da sprechen wir jetzt im zweiten Drittel drüber. Ich würde sagen, Bulli gewinnen, Anti nach Berlin. Da muss es hin. Berlin aktuell wirklich die Top-Performer der Liga. Die haben einen regelrechten Lauf, genauso wie Bremerhaven. Jetzt hat allerdings Berlin mit 10-2 auswärts in Nürnberg gewonnen. Das war der 3. Sieg in Folge. Zuvor Straubing geschlagen und auch Schwenningen geschlagen. Dann gab es mal eine Niederlage aus den letzten 6 Spielen und die war, wer möchte es ahnen, gegen Bremerhaven. Die haben nämlich aktuell 6 in Folge. Also das sind das für dich auch momentan die 2 absoluten Spitzenteams, nicht nur von der Tabellensituation her, sondern auch von der Art und Weise, wie sie Eishockey spielen?
Ja, absolut, muss man sagen. Also bei Bremerhaven fasziniert mich einfach, also dass die irgendwie als Team gesehen werden, die, naja, irgendwie überperformen. Also wer das sagt, hat die letzten Jahre die DEL nicht verfolgt richtig und auch nicht verstanden, um was es da geht. Bremerhaven muss da einfach mit dazu gezählt werden. Und was mich da fasziniert, die hatten eigentlich keinen guten Saisonstart. Die haben die ersten paar Spiele irgendwie so ein bisschen Probleme gehabt und dann plötzlich sind sie ins Laufen gekommen. Das ist das, was mich wirklich auch unfassbar beeindruckt, auch weil du hast natürlich auch das Ding, dass du deine erste Reihe, die schon so lange zusammenspielt, der Karawanken Express, wie man ihn ja nennt, die Jungs, die sind auseinander gesprengt worden, weil sich Werlitscher verletzt hat und dann holst du da einfach jemand Neues rein.
Den Colton Conrad holst du rein, den keiner auf dem Schirm hat.
Genau. Ja.
Und der auch nach performt der, gleich. Auch nach der Verletzung deines Torhüters holst du jemanden, den eigentlich keiner kennt. Und alle wundern sich, ja, wen haben sie denn da jetzt aus dem Hut gezaubert? Maxi Franzreb, der deutsche Nationaltorhüter, hat sich verletzt. Und du hast dann einen Letten mit Gutjewskis, Christas und Andriukov Ilya, einen Russen. Und die Jungs stehen da hinten drin wie eine Mauer. Und witzigerweise aus den letzten 11 Spielen haben die Bremerhavener 10 Siege geholt. Die einzige Niederlage war zuletzt im Heimspiel gegen die Adler Mannheim am 13. Oktober. Also letztes Jahr, aber eine schöne Parallele, waren die Jungs aus Bremerhaven auch ganz, ganz weit oben dabei. Die waren, glaube ich, auch so nach dem ersten Drittel roundabout Tabellenführer. Und dann sind sie aber aufgrund von Verletzungen ein bisschen eingebrochen, haben sich in die Pre-Playoffs gerettet. Aber bleiben wir jetzt einfach mal in der Gegenwart. Momentan gefällt mir das richtig, richtig gut, was die da machen.
Du darfst auch nicht vergessen, die erste Reihe, also Werlitsch fehlt ja schon länger, Urbas ist jetzt auch draußen, also du hast jetzt keinen Karawanken-Express mehr, sondern nur noch einen Karawanken-Mann, nämlich den Jäglich in der Mitte und dann hast du den Nino Kinder außen und den Colton Conrad. Ja, also du hast du hast nicht diese Abhängigkeit ganz offensichtlich von diesen einzelnen Spielern, weil die anderen performen eben auch. Du gewinnst gegen Köln mit 3-2 im Shootout, also im Penaltyschießen und machst das Ding zu und fährst nach Hause und sagst, Mensch, hier sind wir wieder. Also das beeindruckt mich, dass die wirklich auch so trotzdem wirklich auch breit aufgestellt sind, was das Scoring angeht.
Ist Berlin für dich genauso breit aufgestellt oder sagst du, Berlin ist schon ganz, ganz viel Hildebrand im Tor und Zach Boychuk und Marcel Nöbels?
Ja, Also die sind vielleicht ein kleines bisschen mehr abhängig von ihren Top-Jungs, wobei man auch sagen muss, sie haben ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Verletzte gehabt, die Berliner. Deswegen muss man vielleicht auch da dann dabei sagen, dass man auf der anderen Seite vielleicht das abprüfen muss, wenn mal die Top-Leute mal krank sind oder 2-3 Spiele ausfallen, wie werden die anderen reagieren? Aber momentan stimmt dort ja alles. Also du musst momentan, kann man da keine Schwachstelle finden. Und du sagst es ganz richtig, Hildebrand, überragend. Das wurde ja auch in Frage gestellt bei dem Transfer. Jetzt holen die den Hildebrand, der war okay in Frankfurt, war jetzt absolut okay, aber es war jetzt keiner, wo du sagst, wow, den musst du haben, den muss Berlin verpflichten. Diese Stimmen habe ich nirgends gehört und jetzt plötzlich performt der überragend, der Hildebrand. Also da ist schon viel, viel gute Arbeit geleistet worden, auch im Hintergrund, muss man ganz klar sagen.
Wenn man von der Torhüterposition spricht, Torhüter ist ja immer der letzte Mann, wenn es darum geht, einen Angriff des Gegners abzuwehren. Das funktioniert aktuell leider in Iserlohn überhaupt nicht gut, Anti. Man hat 36 geschossen, 76 kassiert. Ich habe es eben gesagt, eine Tordifferenz von minus 40. Das ist ein Gegentorschnitt von 4,75. Das heißt, wenn man in Mathe gut aufgepasst hat, bei 0,75 muss man aufrunden. Du hast einen Gegentorschnitt von 5. Das heißt, deine Mannschaft muss jedes Spiel 6-7 eigene Treffer schießen, um ein Spiel zu gewinnen. Jetzt könnte man süffisant sagen, haha, haben sie ja geschafft gegen die Adler. Da haben sie 7 gemacht. Aber das ist definitiv kein Rezept für jedes Spiel.
Ja, ich hatte ja mal die Ausländer kritisiert bei den Iserlohnern, habe gesagt, es kann nicht sein, dass ein Colin Ugbekile als Verteidiger, als junger deutscher Verteidiger Topscorer ist. Inzwischen ist Tyler Boland da oben, aber es geht ja gar nicht darum jetzt mehr, sondern jetzt geht es ja darum, wie tritt die Mannschaft auf, wie spielt die Mannschaft. Also du kannst ja nicht die Ausländer kritisieren, dass sie zu wenig Tore schießen, jetzt nicht mehr, am Anfang schon, da wo ich es getan habe, aber jetzt nicht mehr, weil jetzt geht es ja darum, die Performance in der Rückwärtsbewegung, im Spielaufbau ist ja desolat, sonst bekommst du ja nicht so viele Tore. Also da stimmt's nicht. Also klar schießen die Ausländer immer noch zu wenig Tore. Du hast den einzigen Tyler Boland in 16 Spielen, 11 Punkte, 4 Tore, 7 Assists. Das ist irgendwo was, wo man sagt, das ist irgendwo akzeptabel, aber das ist noch nicht gut. Du musst da ja schon an diese 1 Punkt pro Spiel bisschen rankommen. Du brauchst den einen oder anderen, der wirklich 1 Punkt pro Spiel macht. Und da sind sie weit entfernt davon, die Iserlohner. Aber das kann jetzt gar nicht mehr das Thema sein, sondern wie verhinderst du, dass der Gegner 4, 5, 6, 7, 8, 10 Tore erzielt? Und da muss gearbeitet werden. Und da ist die Gesamtperformance der Mannschaft. Die Systematik dahinter kann nicht gut sein. Die Gesamtperformance ist nicht gut. Also da stimmt nichts. Und da muss man wirklich sich fragen, wie wollen die da rauskommen? Jemanden jetzt einen Verteidiger zu holen oder einen defensiven Stürmer zu holen, bringt dich ja nicht weiter. Das ist ja, das ganze Gebilde ist ja kollabiert.
Kollabiert, das ist jetzt ein Stichwort, da habe ich Schwierigkeiten, mit was aufzugreifen. Was aber auch noch aus meiner Sicht richtig, richtig bemerkenswert im positiven Sinn ist, ist die weiter fast unbefleckte Heimbilanz der Schwenninger Wild Wings. 7 Spiele, 20 Punkte, einen einzigen Punkt abgegeben im ersten Heimspiel der Saison gegen die Adler Mannheim. Und wo wir eben beim Gegentorschnitt waren, zu Hause, Anti, haben die Schwenninger Wild Wings in den 7 Partien, die sie bisher vor heimischer Kulisse absolviert haben, ganze 11 Gegentore gekriegt. 11 Gegentore, das ist ein Schnitt von unter 2. Hm. Das ist eine Statistik, wo ich sage, da möchtest du aktuell nicht ganz so gerne hinreisen.
Ja, die haben ja auch kleines Eis, die haben ja so fast NHL-Größe.
Aber deswegen sind die Tore ja nicht kleiner, deswegen sind die Tore ja genauso groß.
Das stimmt, das ist klar, aber auf der anderen Seite, du hast vielleicht den kleinen Vorteil, also du hast in Schwenning sowieso eine super Stimmung, also es ist eine tolle Halle.
Weißt du, warum ich jetzt auf die Heimstärke der Schwenninger gekommen bin? Anti, hast du die Brücke gesehen, hast du sie gelesen? Die Iserlohn Roosters müssen nämlich am nächsten Spieltag nach Schwenningen reisen.
Und, ja, also, darauf wolltest du direkt raus, okay. Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, die Stimmung dort ist super, das ist das, und du hast kleineres Eis, die gewöhnen sich die ganze Zeit, die können die ganze Zeit auf dem kleineren Eis spielen, und wenn der Gegner kommt, der braucht ein bisschen Gewöhnungszeit, da ist ein minimaler Vorteil, aber das ist nicht der Grund, sondern die performen einfach gut, die spielen einfach gut, aber ja, okay, da wird's Iserlohn nicht einfach haben, also warum sollten die sein, die dann den ersten Sieg dort holen, also schwer vorstellbar.
Ja, aber lass mal uns mal überraschen. Du kennst ja auch immer die verrückten und wilden Geschichten, die der Sport dann letztendlich schreibt. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf das letzte Wochenende in der DEL, bevor es in die Deutschlandcup-Pause geht. Und wir verschwinden jetzt mal ins letzte Drittel und werden dann auch noch mal ein bisschen spekulieren über die Nationalmannschaft. Aber ich, Anti, würde auch gern mal mit dir über den ein oder anderen Ausrüstungsgegenstand sprechen, den man im Nachwuchs verpflichtend tragen muss und dann aber, sobald man volljährig bzw. Profi ist, leider, wie man jetzt zuletzt gesehen hat, ablegt. Und dann würde ich mal sagen, gewinnen wir auch einen Bulli und wir sprechen dann mal über Aaron Johnson, der letztes Jahr im Trikot der Augsburger Panther gespielt hat, die ganzen Bilder, die da jetzt durchs Netz gegangen sind, ob das die Pittsburgh Penguins waren in der NHL, ob sein Farmteam war, die ihn zum besten Spieler auf dem Eis gewählt haben, bis hin zu dem Wahnsinnsauftritt im Spiel der Augsburger Panther gegen die DEG, dieser bewegenden Rede auch vom Stadionsprecher, aber ohne da jetzt wirklich zu tief ins Detail zu gehen, was ja schon sehr, sehr bedrückend und traurig ist, Anti, muss man aber über die Halskrause sprechen. Du hast einen Sohn, der Eishockey spielt, eben für die Augsburger Panther. Ich habe einen Sohn im Trikot der Jungadler. Und da dürfen, dein Sam ist ja auch durch die Nachwuchsabteilungen in Deutschland gelaufen, durch die Jugendnationalmannschaften. Und meiner tut es auch. Und wenn der keine Halskrause in der Eishockeytasche hat, Anti, darf der nicht aufs Eis. Das ist genauso verpflichtend und bindend wie das Gitter bei den jungen Spielern. Und da ist jetzt eine Diskussion losgegangen. Und ich habe jetzt von dir im Vorfeld auch gehört, der Sam, dein Sohn, hat diese jetzt in der Kabine am Platz und trägt diese auch.
Ja, im letzten Spiel haben einige Spieler in Augsburg diese Halskrause getragen und auch einfach, um eine Lehre da draus zu ziehen. Ich meine, Adam Johnson war deren Kollege. Sam hat das mit ihm sogar 10-12 Spiele in einer Reihe gespielt. Und wenn du siehst, wie einfach man eigentlich dann solche Unfälle vermeiden kann. In Schweden ist es verpflichtend, in Finnland ist es verpflichtend. Also es geht auch zu spielen. Ich weiß, man muss sich daran gewöhnen, dass man da so am Hals was hat. Man schwitzt da und so weiter. Aber die Technologie ist auch ein bisschen besser geworden, so dass man also nicht mehr ganz so, das reibt dann nicht ganz mehr so wie früher. Und man sollte wirklich darauf nicht mehr verzichten. Ich finde, es sollte auch irgendwo als Vorbild dann auch für die jungen Spieler sein, dass die jungen Spieler auch sehen, ja, ja, guck mal, die Profis tragen es ja auch. Und das funktioniert gut. Ich muss sagen, sieht sogar ganz schick aus. Also ich habe es jetzt gesehen, als mein Sohn eben dann die Halskrause angezogen hat und dann habe ich da so ein Bild gesehen und fand das richtig gut. Ich finde, das steht den Spielern sogar ganz gut und kann Leben retten. Also so ein Unfall, wie es da in England gab, den wird es mit Halskrausen definitiv nicht geben. Deswegen, ja, ich kann nur jedem raten, eine Halskrause anzuziehen, weil man gewöhnt sich daran auf alle Fälle.
Und vor allem ist der Preis, den du dafür bezahlst, wenn du es nicht tust, der kann viel zu hoch sein. Und da kann man wirklich von Styling sprechen, sieht nicht gut aus oder ich kriege keine Luft, ich fühle mich eingeengt, ich fühle mich eingeschnürt. Aber da steht einfach die Funktionalität im Vordergrund. Du kannst genauso sagen, ich fühle mich ohne Brustschutz beweglicher, mobiler und bin auch leichter auf den Kufen. Ich habe mich mal auf die Waage gestellt, bevor ich mich umgezogen hatte und dann in kompletter Ausrüstung. Und das Ergebnis waren exakt 10 Kilo, Anti. 10 Kilo, die ich am Eis mit mir rumschleppe. Und jetzt überleg dir mal nach dem Spiel, wenn das Ganze teilweise vollgesaugt ist, nass ist, verschwitzt ist, dann sind es noch mehr. Da kann ich auch anfangen zu diskutieren, was kann ich weglassen, wo kann ich Gewicht reduzieren, wo könnte ich einfach schneller sein, wenn ich was weglasse. Aber da ist es, ob es jetzt die Knieschoner sind, ob es die Handschuhe sind, der Ellbogenschutz oder der Brustschutz, da ist der Preis einfach viel zu hoch, den ich dafür bezahlen müsste. Ich finde ja, eine der lustigsten Geschichten, die man über den Eishockeysport liest, ist, dass die Männer zuerst den Unterleibschutz getragen haben, bevor sie sich entschieden haben, irgendwann mal einen Helm aufzusetzen. Und ich habe jetzt heute auch gelesen, der erste Torwart von den Montreal Canadiens, der damals einen Vollgesichtsschutz aufgezogen hat. Früher waren ja auch die Torhüter, die haben ja auch keine Masken getragen, die standen ja auch einfach so im Tor. Und Sport bringt immer Veränderungen mit sich. Ob es jetzt in den Regeln sind, früher, Anti, wir können uns erinnern, früher gab es den Zwei-Linien-Pass. Wenn du aus dem eigenen Drittel bis vorgepasst hast an die zweite blaue Linie, wurde das abgepfiffen. Du durftest nicht über zwei Linien passen. Jetzt spricht man von Hybrid-Icing. Also es gibt immer wieder Anpassungen, und wenn es diese eben auch, ich komme mal zurück zum Holzschläger, früher hast du den Holzschläger benutzt, die waren so gut, dass du die im Winter auf dem Eis spielen konntest und den ganzen Sommer noch auf der Straße draußen, die Dinger sind nicht kaputt gegangen. Und guck mal, wo sich die Ausrüstung hin entwickelt, und wenn es jetzt das ist, dass man als Spieler sagt, ich soll eine Halskrause anziehen, ja, dann ist es ja keine Einschränkung in deiner Beweglichkeit, es ist keine Einschränkung, dass du jetzt mit einer Bleiweste spielen müsstest oder das dich an irgendwas hindert. Also das ist was, ich habe auch zwei ganz tolle Zitate von Moritz Müller und Dominik Bittner gelesen, die gestern in den sozialen Netzwerken ziemlich breit gedruckt wurden, dass man sich eben über solche Sachen Gedanken machen sollte, weil es einfach was ist, was dich selber schützt. Und die Intensität wird immer höher, die Sportler werden immer athletischer, die Checks werden zu Ende gefahren, die Zweikämpfe werden intensiver geführt, Spieler kommen dabei zu Fall, und du hast einfach manchmal die Situation, dass du, wie du fällst oder was dann passiert, dass du das nicht kontrollieren kannst. Und deswegen ist das für mich ein Thema. Der Deutschlandcup wäre jetzt, glaube ich, auch eine Riesenbühne, um einfach von allen Nationen, die da mitspielen, wenn du da runter guckst und sagst, guck mal, nicht die Hälfte, nicht 80%, sondern alle spielen mit Halskrause. Die Torhüter tun das ja auch. Die Torhüter spielen ja auch komplett zugepanzert, zugepolstert. Und da kannst du sagen, ja gut, die kriegen Schüsse ab. Aber die haben ja auch teilweise noch unter der Maske noch so einen Plastik-Kehlkopfschutz und eine Halskrause. Also das ist ja, ich meine, fassen wir es mal ganz kurz zusammen, wenn es rausgeht und wenn du rausgehst und es regnet, ziehst du ja auch eine Regenjacke an. Warum sollst du dann nicht, wenn du aufs Eis gehst und Eishockey spielst, eine Halskrause anziehen? Christian Ehrhoff hat mal zu mir gesagt, weil ich habe ihn mal gefragt, ich habe gesagt, Christian, mir ist aufgefallen, im Training hast du einen Mundschutz drin, beim Spiel nicht immer. Warum? Dann hat er zu mir gesagt, ja, aber Ulle, hast du mal gesehen, wie viel Pucks im Training auf dem Eis sind? Wie viele Leute gleichzeitig im Training auf dem Eis stehen und wie viele Schläger da in der Luft rumwedeln, sagt er mir, ist das Training teilweise gefährlicher als das Spiel. Weil da findet auf der einen Hälfte eine Übung statt, während ich auf der anderen Hälfte eine andere Übung mache, sagt, da kann ich doch gar nicht kontrollieren, ob der Puck mir mal um die Ohren fliegt oder irgendwo im Esszimmer, wie man so schön sagt, da wo die Zähne platziert sind, im Esszimmer landet. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Und wenn du das eben hast mit Zweikämpfen, mit Gegnern, mit zwei Mann gehen hin, aber nur ein Puck liegt da und beide wollen den, dann ja, also ich würde mich freuen, das zu sehen, Anti, muss ich ganz ehrlich sagen, und Respekt dann an Sam, da auch zu sagen, hey, ich mach das, weil alle Eishockeyspieler, wirklich alle Eishockeyspieler tragen auch eine im Nachwuchs.
Ganz genau, und du hast den besten oder das beste Argument eigentlich angesprochen, den besten Punkt gebracht, und zwar: Der Sport hat sich so entwickelt, ist so dynamisch, so schnell geworden, dass die Ausrüstung mitentwickelt werden muss und dann halt eben auch Ausrüstungsteile dann auch dazukommen müssen. Weil in den 30er, 40er, 50er Jahren, da war das wirklich noch alles langsam. Da gab es keine unkontrollierten Bewegungen oder unkontrollierbaren Bewegungen. Aber wenn du da mit 36, 37 km/h im Zweikampf irgendwo läufst und dann einer fällt und der kann ja seinen Fallen gar nicht mehr kontrollieren, und da kann es dann wirklich ganz schlimme Sachen geben. Deswegen muss auch die Ausrüstung angepasst werden, und da gehört die Halskrause dazu, ohne Zweifel.
Ja, also ich hoffe, dass sich da, oder andersrum, schade, dass erst was passieren muss in so einem Ausmaß, dass dann darüber gesprochen wird. Wir sprechen jetzt drüber, und dann ist ja wieder die Frage, wie wird gehandelt? Was passiert wirklich? Ich werde auf jeden Fall mal ein Auge haben auf die nächsten Spiele am kommenden Wochenende, vor allem auch auf internationaler Ebene, Anti. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht mehr über den Kader der Nationalmannschaft spekulieren, außer du hast noch den einen oder anderen Einwurf. Ich freue mich, wenn er bekannt gegeben wird.
Genau, wir haben es ja in der Einführung beim Warm-up haben wir es ja besprochen. Mehr haben wir ja gar nicht dazu zu sagen. Wir wissen es ja nicht ganz genau, wer kommt.
Und am Ende des Tages sind wir alle Nationaltrainer. Wenn es gut läuft, feiern wir uns. Wenn es nicht gut läuft, dann kritisieren wir es und werden es diskutieren. Aber jetzt haben wir noch ein spannendes Wochenende vor der Brust, bevor sich die Teams in die Pause retten, beziehungsweise dann einige Akteure doch nach Landshut reisen. Und aus unserer Sicht höre ich die, Schlusssirene. Das ist Wahnsinn, Antti.
Jetzt, wo du es sagst, rieche ich es auch, ja.
Was ich alles da hinbekomme. Und dann gehe ich mit dir nochmal ganz kurz ins 1 gegen 1, Antti. Heute haben wir uns gar nicht abgesprochen, wer dran ist, eine Frage zu stellen, aber ich feuere jetzt einfach eine raus und bleibe ein bisschen beim aktuellen Thema. Was hältst du persönlich vom Standort Landshut für den Deutschlandcup? Siehst du das A oder siehst du das sehr, sehr gut, weil du sagst, der Standort ist super, du bist in Bayern, du hast jetzt auch nicht diese DEL-Arena, die jedes Wochenende top Eishockey sehen. Also ich meine es jetzt gar nicht despektierlich der zweiten Liga gegenüber, sondern dass du einfach sagst, hey, top Spieler treffen sich in Landshut. Oder sagst du eher, das ist ja aber eine Verkleinerung der Arena von Krefeld nach Landshut. Und was wir gar nicht aufgegriffen haben, darfst du gerne auch noch kurz einen Satz Bezug drauf nehmen, wie du das siehst, dass die Frauen diesmal parallel auch mitspielen.
Also ich finde es toll, dass die Frauen parallel spielen. Das ist einfach so, da zentriert sich das Eishockey ein bisschen. Und es wäre ja Wahnsinn, wenn die Frauen irgendwo ein eigenes Turnier spielen würden, woanders in Deutschland, quasi als Konkurrenzprodukt zum Deutschland Cup. Also deswegen finde ich das klasse. Und auch, dass man auch zeigt, also wir Frauen- und Männer-Eishockey, wir vertreten beide Deutschland, wir vertreten die deutschen Farben in im Sport. Also von daher finde ich das klasse, dass es an einem Ort ist. Das heißt, du kannst als Zuschauer dir zwei Spiele anschauen von einer deutschen Mannschaft. Also wirklich toll. Und ansonsten finde ich, Landshut ist eine sehr, sehr gute Adresse, weil du hast ein großes Einzugsgebiet. Du hast München in der Nähe, du hast diese kleinen Eishockey-Standorte wie Dingolfing, sage ich mal, oder Erding und so weiter. Also da ist alles in der Nähe. Also Eishockey-Fans sind da genug. Und das ist eine schöne Gelegenheit für Leute, die dort vielleicht nicht so oft zum DEL-Eishockey gehen, sondern eher ihre eigenen kleineren Mannschaften unterstützen, was ich ja richtig toll finde, dass die dann auch, sagen wir mal, internationales Eishockey spielen können oder sehen können. Und zwar zum Beispiel eben die Dänen, ja, die kommen da mit Top-Spielern dahin. Also von daher finde ich das eine tolle Gelegenheit für Leute, die nicht jeden Tag DEL-Eishockey sehen wie du und ich.
Ich werde diesmal leider nicht beim Deutschlandcup sein. Ich vertrete das auch total, dass man das Turnier parallel spielt mit den Damen. Ich finde das echt eine richtig, richtig gute Sache. Du hast von Parallelveranstaltung gesprochen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, Anti, dass bei den Herren gut besuchte Ränge sind. Bei den Damen wäre es wahrscheinlich eher andersrum. Und in dem Zusammenhang, wenn du dir Kombi- oder Tagestickets kaufen kannst, finde ich das eine coole Sache. Mhm. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Damen-Eishockey-Nationalmannschaft öfter bei den Olympischen Spielen vertreten ist als die der Herren. Also auf internationaler Ebene sind die Damen dann, was die großen Turnierqualifikationen angeht, doch ein bisschen erfolgreicher als die Herren. Deswegen finde ich das gut, dass man beiden Teams so eine Bühne bietet. Und leider bin ich nicht da, ich werde es mir nicht angucken, Anti, weil ich mache diesmal die Parallelveranstaltung.
Wollte ich gerade noch
zusammen mit meinem ehemaligen Weggefährten und Freund Markus King. Wir machen die ganz, ganz große Parallelveranstaltung und wir machen es ganz getreu dem Motto: Wer nicht dabei ist, wer nicht live vor Ort ist, der ist nicht da. So wie früher, Anti, du musstest im Stadion sein oder du liest es am nächsten Tag im Mannheimer Morgen nach. Da kann ich nicht mal reinseppen und mal weiter seppen, sondern da heißt in ist, wer drin ist. du musst dabei sein. Wo ist Antti Soramis eigentlich? Ist er, wenn Sam Soramis beim Deutschlandcup spielt, in Landshut oder ist er bei uns? Ich glaube, ich weiß es.
Ich bin bei euch auf alle Fälle an dem Freitag und ansonsten schaue ich mir das auch im Fernsehen an. Ich habe ja noch zwei Töchter und die Älteste, die Alisa, hat ja auch zwei Kinder. Das heißt, wir haben ja Enkelkinder, meine Frau und ich, und deswegen werden wir die an dem Wochenende besuchen, weil ich habe ja dann auch frei praktisch. Also erst Abschiedsspiel, dann geht's nach Hannover zu den Enkelkindern. Und ganz kurz noch, deswegen gucke ich es mir nur im Fernsehen an, aber da kann ich es ja gut verfolgen. Aber ganz kurz, also du hast absolut recht, was du gesagt hast zu eurer Veranstaltung. Und dann, ich glaube, dann diese Abschlussparty oder diese After-Game-Party, da ist dann wahrscheinlich eher so, wer sich dran erinnern kann, war nicht dabei gewesen, wird dann das Motto sein, oder?
Das ist absolut korrekt, Andi. Das hast du gut beschrieben. Das lassen wir jetzt mal einfach so stehen. Da können sich die Leute noch 1-2 Minuten drüber Gedanken machen. Und wir freuen uns auf das letzte Spieltagswochenende, auf den Deutschlandcup. Und ich bin schon nervös vorm Abschiedsspiel, Andi. Es sind noch 8 Tage. Das ist ja nicht mehr Business as usual. Aber da können wir dann auch bei Gelegenheit das Ganze mal ausführlich besprechen.
Das machen wir.